Also es ist zwar ein neuer Foliensatz, der Deadlocks heißt, aber die Deadlocks sind unmittelbar mit dem Synchronisationsthema verbunden. Also es gehört eigentlich zusammen. Denn in dem Moment, wo Sie anfangen, irgendwas mit Synchronisation zu machen, können Sie halt in unerwünschte Zustände reinlaufen, wo das Programm irgendwie nicht mehr weiterarbeiten kann. Was werden wir machen? Kurze Einführung, worum es geht. Wir werden verschiedene Ressourcentypen besprechen. Dann, wenn wir besprochen haben, was ein Deadlock ist, werden wir herausfinden, was ist nötig, damit es zu einem Deadlock kommt. Genauer hinreichende und notwendige Deadlock-Bedingungen, also auch so ein Äquivalenzverhalten. Dann werden wir uns Verfahren angucken, wie man Deadlocks erkennen und beheben kann. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die auch gegen Deadlocks arbeiten. Das eine nennt sich Vermeidung, das andere Verhinderung. Ist im Deutschen irgendwie relativ ähnlich. Die beiden Begriffe im Englischen sagt man Avoidance oder Prevention dazu. Das verstehen Sie aber erst, wenn wir dann uns die Sache angeguckt haben. Erstmal eine formale Definition. Wir gehen davon aus, wir haben mehrere Prozesse oder auch Threads. Ja, immer wenn hier von Prozessen die Regel ist, können Sie alternativ auch Threads denken. Das Verbindende ist immer, dass die irgendwelche gemeinsamen Daten oder Ressourcen oder sonst was haben, wo jeweils nur einer zum Beispiel darauf zugreifen darf. Ja, und eine Menge von Prozessen ist also dann im Deadlock, wenn zwei Bedingungen gelten. Erstens, jeder Prozess wartet auf eine Ressource, die gerade ein anderer Prozess blockiert hat. Und zweitens, keine von diesen Ressourcen, wo halt jeweils jemand drauf wartet, kann freigegeben werden, weil der Prozess, der die hat, der ist selber auch blockiert. Ja, also das kleinste Beispiel dafür ist praktisch, Sie haben zwei Ressourcen, nennen wir mal A und B, und Sie haben zwei Prozesse, die brauchen beide Ressourcen. Ja, und der erste Prozess sagt, ich brauche A und kriegt es auch. Der zweite Prozess sagt, ich brauche B und bekommt es ebenfalls. Und dann sagen beide Prozesse jeweils, ich brauche noch die andere. Ja, und dann an der Stelle geht es nicht weiter, weil der erste kann das B nicht kriegen, weil das der andere schon hat. Und der zweite kann das A nicht kriegen, weil es der erste schon hat. Ja, also das ist praktisch über Kreuz und das ist so das minimale Deadlock-Beispiel. Und wenn es dazu kommt, dann geht es irgendwie nicht weiter. Ja, also die Prozesse stehen dann da und im Prinzip steht halt die ganze Anwendung und im Normalfall kann man die dann nur noch abbrechen, wenn man sowas erkennt. Und deswegen will man halt versuchen, Deadlocks zu verhindern. Als grafische Darstellung mal das klassische Kreuzungsbeispiel. Vier Autos, die halt über die Kreuzung wollen alle geradeaus fahren. Und die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Also wer darf fahren? Man hat ja so Rechts-vor-Links-Regeln, die würden natürlich sagen, es darf keiner fahren, na, weil jeder einen Rechts von sich hat. Und das alleine ist aber auch nicht der Deadlock. Der Deadlock entsteht, wenn jetzt die Autos irgendwie der Reihe nach anfangen, in die Kreuzung reinzufahren. Und wir haben tatsächlich den Deadlock, wenn das passiert ist, was da links zu sehen ist. Ja, also jedes Auto ist so bis zur Kreuzungsmitte halt in die Kreuzung reingefahren und jetzt haben die sich richtig schön arrangiert. Es kann keiner mehr vorwärts fahren, weil ihm jeweils ein Fahrzeug im Weg steht. Ja. Das wäre aber prinzipiell ein behebbarer Deadlock, weil es reicht, wenn ein Auto zurücksetzt. Ja, wenn zum Beispiel der hier einfach wieder nach unten zurückfährt, dann kann das gegen den Uhrzeigersinn aufgelöst werden. Dann kann erst der von links fahren, dann der von oben, der von rechts und schließlich kann der von unten wieder fahren. So würde das auch im Normalfall tatsächlich im Leben passieren. Falls das Autofahrer irgendwie hinkriegen, sich in so eine bekloppte Situation zu navigieren, dann muss halt einer muss zurückfahren und dann können die anderen weiter. Ja, wenn die alle ein bisschen starrsinnig sind, dann bleibt es ein unbehebbarer Deadlock. Und rechts sehen Sie dasselbe nochmal, aber jeweils mit einer angenommen unendlichen Schlange von Autos, die dahinter wartet und die nicht insgesamt als Schlange zurücksetzen kann. Und dann ist es ein Verhalten, oder eine Situation, die überhaupt nicht behoben werden kann. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist Elemente rausnehmen, gewaltsam. Ja, also eins der Autos wegsprengen, die in der Kreuzung sind. Dann ist der Weg frei und dann kann das Ganze wieder aufgelöst werden. Und das entspricht halt in der Prozesswelt, dass Sie einfach einen Prozess gewaltsam abbrechen. Ja, wenn Sie in so eine Situation reingekommen sind, dann gibt es keine Chance mehr, dass das Gesamtprogramm noch irgendwie komplett vernünftig weiterarbeiten kann. Sondern Sie müssen dann einen Teil davon gewaltsam abbrechen. Und typischerweise führt das dazu, dass die ganze Anwendung nicht mehr brauchbar ist. Wenn Sie wahllos irgendeine Komponente rausgreifen und beenden, ja, bei einer Anwendung, die aus mehreren Prozessen besteht, dann wird das Programm nicht mehr ordentlich laufen, weil für irgendwas wird es da gebraucht. Und wenn Sie das mit Threads machen, also ein Prozess, der aus mehreren Threads besteht, da können Sie ja nicht einen töten in irgendeiner Form, sondern dann ist auch der ganze Prozess weg. Wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, dann sehen wir, dieser Kreuzungsbereich hier in der Mitte, der besteht eigentlich aus 4 Quadranten. Ja, und denen können wir Namen geben und dann nähern wir uns der Sprache aus der Definition vom Anfang. Das sind Ressourcen, die verschiedenen Fahrzeuge brauchen, wenn sie die Kreuzung überqueren wollen. Also wenn wir zum Beispiel hier unten mit dem Auto 1 anfangen, damit das über die Kreuzung fahren kann, braucht es die Kreuzungsquadranten C und D. Das muss erst in den C-Bereich reinfahren, dann hat es irgendwann beide kurz, also mit den Vorderrädern schon in D und mit den Hinterrädern noch in C. Und irgendwann ist es dann aus C ganz raus und dann schließlich aus D ganz raus. Ja, aber es gibt auf jeden Fall einen Moment, in dem es C und D gleichzeitig braucht. Das heißt, in dieser Sprache jetzt mit den Logs und so weiter oder Anforderungen von irgendwas, könnte man sagen, das C ist ein Mutex, ja, es kann nur ein Auto gleichzeitig auf C sein. Und damit das Auto 1 vernünftig fahren kann, würde es halt sagen Log C und Log D. Ja, und wenn es die kriegt, dann kann es fahren. Und ja, also entsprechend sieht es für alle anderen Autos aus, nur andere Kombinationen von den Buchstaben. Und man sieht schon, das Problem ist natürlich, wenn alle irgendwie gleichzeitig fahren wollten, dann wäre jede dieser Ressourcen von 2 Autos gleichzeitig beansprucht, was nicht geht. Also wie sähe das Ganze jetzt in Code aus? Das ist das, was ich schon beschrieben habe. Der Wagen 1, der würde halt sagen, Log C, Log D. Ja, dann würde er fahren und dann würde er die wieder freigeben, Unlock C, Unlock D. Und entsprechenden Code können Sie jetzt für alle anderen Autos auch erzeugen. Ja, wobei wir das immer so machen, dass immer per Lock zuerst der Quadrant praktisch gelockt wird, wo man zuerst durchfahren muss. Prinzipiell könnte man es auch andersrum machen, weil er ja erst losfährt, wenn er praktisch sich das Recht für beide Quadranten gesichert hat. Das ist eine vereinfachte Variante. Sie können das aber auch so betrachten, dass in dem Moment, wo das erste Log gegeben wird, der Wagen einfach schon mal reinsetzt, weil der hat das Ding ja schon, also kann er schon praktisch bis zur Kreuzungsmitte kann er fahren.
Aber eine Frage, es könnte doch jetzt bei der Methode trotzdem noch ein Deadlock entstehen.
Ja.
Nämlich, ja. Dass einer es nur schafft, beispielsweise der Wagen 1 schafft jetzt nur das C zu locken,
ja,
und beim D zu locken scheitert er.
Mhm. Genau.
Und jeder macht das Gleiche.
Problematische Reihenfolge ist genau das, was da beschrieben ist. Das, was da rechts steht, ist das, was ein Deadlock erzeugt. Das wäre nämlich eine Reihenfolge der Ausführung, wo es jeder der 4 Prozesse schafft, die erste Sperre zu kriegen. Das geht, weil das sind alles unterschiedliche Sperren, die haben wollen. Das ist jeweils die am nächsten liegende. Die können die alle kriegen.
Genau.
Und der Scheduler in dem System soll jetzt so sein, dass die halt genau dieses eine Log anfordern können, dann kommt der nächste Prozess dran. Ja? Dann sind alle 4 Felder vergeben an jeweils einen Prozess. Und dann werden alle 4 Prozesse scheitern beim Versuch, die zweite Sperre zu kriegen. Und es ist genau das. Hier das erste ist, die 4 Autos schaffen praktisch die 4 Loks zu kriegen und dann geht es weiter und jeder der Prozesse, während er versucht, das zweite Lok zu kriegen, wird blockieren. Und am Ende der Situation haben wir 4 blockierte Prozesse. Die ganze Anwendung besteht nur aus diesen 4 Prozessen. Also war es das. Ja, und dann haben wir praktisch auch einen klassischen Deadlock. Da gibt es dann auch keinen Ausweg mehr. Was man dann machen muss, ist, dass man einen der Prozesse gewaltsam beendet, dann wird dessen Sperre zurückgegeben. Na, wenn wir das in der Situation zum Beispiel machen, wenn wir sagen, hier von den 4 Blockierten, da schmeißen wir jetzt den ersten einfach raus, dann wird das Log D freigegeben. C, genau. Der hat ja C blockiert. C wird freigegeben, das heißt, dass dann der W4 deblockiert werden kann, weil das C jetzt wieder verfügbar ist. Dann fährt er durch, gibt dann C und B frei, ja, also die er halt hat. Und so wird dann schrittweise immer ein Log mehr wieder freigegeben und kann von einem anderen Prozess dann belegt werden und dann geht's. Also das heißt auch,
wenn man jetzt halt einbaut, dass es sagt, okay, macht Wagen 1, macht jetzt halt Lok C, dann macht er Try Lok D, wenn
ja.
er nicht erfolgreich war, dann macht er praktisch auch wieder einen Unlock von dem C.
Ja, das würde helfen.
Ja. Sagt, okay, er tappt zuerst mal einen Schritt voran und versucht den zweiten Schritt.
Ja.
Wenn das nicht geht, dann geht er sofort wieder den einen Schritt zurück.
Ja, das können Sie machen. Das verbessert die Situation. Das setzt natürlich voraus, dass Sie einen Lock-Mechanismus haben, der eben unterbrechbar ist. Ja. Also das hatten wir vorhin auf einer Folie bei Synchronisation. Es gibt diese Mutexe, die unterbrechend sind und die nicht unterbrechend sind. Also die, wo man, wenn man das Log nicht bekommt, einen Fehlerwert zurückbekommt und sich nicht schlafen legt. Aber dann müssten Sie natürlich in der Schleife das immer wieder testen. Also dann haben Sie nicht dieses mit Schlafen legen, sondern Sie testen in der Endlosschleife immer wieder, ist das Log jetzt endlich verfügbar. Und Sie können dann immer noch folgendes Problem haben, dass diese Abstände, in denen man das erste Log dann wieder zurückgibt, und dann muss man es ja wieder anfordern. Ja, das geht ja direkt von vorn los. Man gibt es zurück, dann wartet man, wird man wohl einen Sleep oder sowas einbauen müssen, sonst ist nichts gewonnen, wenn man das Log direkt wieder anfordert. Und dann kann es Ihnen passieren, dass alle vier im selben Rhythmus immer wieder in die Kreuzung einen Schritt reinsetzen und dann alle wieder raussetzen. Setzen alle wieder rein, alle wieder raus. Ja, das ist schon unwahrscheinlicher als diese Situation. Aber es kann trotzdem immer noch zum Deadlock kommen, wenn das Timing falsch ist. Und Sie wissen nicht, wie das Timing ist. Ja, also das alleine reicht noch nicht aus. Okay, das kleinste Beispiel, es ist nicht wirklich das kleinste. Es gibt noch ein kleineres, was aber dämlich ist. Ein Prozess, der zweimal dieselbe Sperre anfordert. Ja, das ist ein Programmierfehler. Das ist nicht einfach nur ein Deadlock, sondern grundsätzlich ein Programmierfehler. Wenn Sie einen Prozess haben, der sagt Log A und dann sagt er nochmal Log A. Man kann einen Log nicht zweimal kriegen. Ja, dann das wäre halt einfach Quatsch. Also das wäre das wirklich allerkleinste Beispiel. Aber das kleinste vernünftige Beispiel sehen Sie hier. Zwei Prozesse, die zwei Ressourcen beide benötigen. Als Anwendungsbeispiel habe ich hier eine Kopie machen, wo ich einen Scanner und einen Drucker habe. Und dann hole ich mir eben Scanner und Drucker und kann das Ganze machen. Und was wir hier sehen, ist ein Prozess, der zuerst die erste Ressource anfordert und dann die zweite. Ja, dann benutzt er die und danach gibt er das wieder frei mit Unlock. Und daneben ein Prozess Q, der macht das Gleiche, nur der fordert die Ressourcen in umgekehrter Reihenfolge an. Also der will erst das B und dann das A haben. Ja, wenn die sich zeitlich nicht irgendwie ungünstig überlappen, die beiden Prozesse, dann ist das in Ordnung. Grundsätzlich ist ja egal, in welcher Reihenfolge ich meine Ressourcen anfordere, solange ich sie kriege und dann verwenden kann. Aber das Problem ist halt, wenn man hier immer nach den ersten erfolgreichen Log-Versuchen hin und her schalten zwischen den Prozessen. Und dann kann eben genau das passieren hier. Der erste kriegt das erste Log, der zweite kriegt das zweite Log und dann versuchen beide jeweils das andere dazu zu holen und blockieren beide und dann haben wir diese Minimalkonstruktion mit zwei Prozessen und zwei Ressourcen, die im Deadlock sind. Das Ganze kann man sich über einen Ressourcennutzungsgraph ganz schön veranschaulichen. Sie sehen hier unten den zeitlichen Verlauf von Prozess P und hier abgetragen den zeitlichen Verlauf von Prozess Q. Und hier unten sehen Sie ganz klein dran geschrieben, welche Befehle praktisch ausgeführt wurden. Ja, irgendwann ruft der P-Prozess, ruft irgendwann Log A auf. Ja, und dann ruft er irgendwann Log B auf und dann am Ende wieder Unlock A und Unlock B. Und was jetzt diese Graphen oder diese Linien in grün und rot anzeigen, sind jetzt verschiedene Möglichkeiten, in welcher Reihenfolge halt die Befehle ausgeführt werden. Ja, gucken wir uns erstmal die grünen an, das sind die gutartigen. Die unteren grünen, die also hier am unteren Rand verlaufen, das sind praktisch welche, wo beide Log-Anforderungen von P, von dem ersten Prozess, vor der ersten Log-Anforderung von dem anderen Prozess liegen. Ja? Weil wenn ich hier der grünen, unteren grünen Linie folge, dann komme ich hier an den Punkt, wo der erste Prozess Log A macht. Ich nehme jetzt mal die ganz unterste. Dann komme ich hier an Log B, ja, und dann gebe ich sie wieder frei und dann habe ich beide Ressourcen nicht mehr. Und jetzt würde das Ding hier irgendwann nach oben abbiegen, um zu sagen, jetzt ist Q dran. Ja. Das ist nicht mehr eingezeichnet, weil ich praktisch an der Problemsituation vorbei bin. Aber der Pfeil würde jetzt praktisch hier oben irgendwo weiterlaufen und würde ohne Probleme dann auch das B-Log und das A-Log kriegen und so weiter. Ja. Und der, wie haben wir es, Log B, genau, der andere grüne, der zweigt hier ab und das heißt praktisch an diesem Punkt sagt der Q-Prozess auch Log B. Ja, das ist damit angedeutet, dass das hier an diese Log B-Linie rangeht. Und der kommt über diesen Punkt im Moment natürlich nicht hinaus, weil im Moment hat noch der erste Prozess das Log B. Das heißt, der wird einfach angehalten. Das normale Verhalten bei einem Mutex, der kann nicht weiterarbeiten. Und das heißt also, dass der Q erstmal nicht mehr läuft. Deswegen geht es auch jetzt nicht mehr nach oben, sondern es geht nur noch genau nach rechts weiter. Der P-Prozess beendet halt seine Nutzung von den Ressourcen A und B und gibt die wieder frei. Und das heißt, ab diesem Punkt könnte irgendwann, weil das Log jetzt verfügbar ist, Q das Log kriegen und dann auch wieder hier nach oben abbiegen. Ja. Die grünen Kurven, die hier oben rumgehen, ist dasselbe, ja, dasselbe in grün sozusagen, ist aber ist schon beides grün, nur in anderer Reihenfolge. Also da holt sich B erst bei der Q-Prozess erst beide Sperren, ja, und danach holt sich der andere, der P-Prozess, die beiden Sperren. Was nicht gut ist, sind die roten Varianten. Die roten Varianten sehen so aus, nehmen wir mal die untere. Ja, hier, wenn wir dem Verlauf folgen, wir überschreiten hier diese gestrichelte Linie, das heißt, hier hat P gesagt, ich will A. Ich will die Ressource A haben, hat sich das Log geholt. So, dann geht der Pfeil hier weiter und jetzt überschreiten wir diese gestrichelte Querlinie hier und das heißt, dass der andere Prozess gesagt hat, ich will B haben. Und an der Stelle ist Schluss. Ja, hier geht es nicht weiter. Weil in dem Moment haben beide jeweils eine Ressource und fordern die jeweils nächste an und das geht halt nicht. Also diese roten Pfeile, die brechen ab in dem Moment, wo in diesen roten, rot markierten Bereich, dunkelrot markierten Bereich reingelaufen wird. Und das Problem ist einfach, dass man hier praktisch das so betrachten kann und sagen kann, wir gucken uns die Bereiche an, wo A von beiden Prozessen benötigt wird und die, wo B von beiden Prozessen benötigt wird. Ja, und das ist zum Beispiel hier für den P-Prozess, der sagt hier Log A und da sagt er an Log A. Das heißt, auf dieser Breite, ja, dieser ganze ja, Balken praktisch, das wäre das, wo der Prozess B A benötigt. Und entsprechend dieser hier, das wäre der, wo der andere Prozess A benötigt. Und wenn man die Schnittmenge daraus bildet, dann kriegt man hier dieses Rechteck. Ja. Und das gleiche kann man auch mit B machen. Und was ist das jetzt hier für ein Feld? Das ist praktisch ein Feld, dieses rote ist das Feld, wo man sagt, der eine hat A angefordert und der andere hat B angefordert. Also alles, was irgendwie in dieses Feld reinführt, bedeutet einfach, es sind alle Ressourcen schon vergeben. Ja, und deswegen ist dieser Punkt praktisch nicht erreichbar. Ich habe noch eine Darstellung dazu. Das ist aber, glaube ich, dasselbe, nur ohne die grünen Varianten. Da ist nur noch mal erklärt, wie jetzt diese roten Pfeile verlaufen. Also was ich gerade beschrieben habe, steht dann nochmal drin. Und ja, von der Optik her ist es halt so, dass sich diese Rechtecke hier, wo beide A und B brauchen, dass die sich überschneiden und dass hier so ein Block im Windschatten praktisch entsteht. Ja, und den gilt es zu vermeiden. Und das kann man jetzt machen. Ich zeige Ihnen schon mal eben die Grafik. Das ist für veränderten Code. Ja? Und da gibt es jetzt keine Bereiche mehr, in die man reinlaufen kann, ohne wieder rauszukommen. Ja? Also Sie sehen, jetzt gibt es hier nur noch diese zwei Blöcke für den Bedarf an A und B, die überschneiden sich nicht mehr. Und da kann man so zwischendurch navigieren. Ja? Und wie machen wir das? In dem Fall gehen wir einfach hin als eine Möglichkeit und sagen, wir fordern die zum Beispiel nicht gleichzeitig an. Wenn der erste Prozess zum Beispiel sagt, das war ja Scannen und Drucken, ja, ich scanne erst, reserviere aber nur den Scanner dafür und merke mir das Bild, was ich da eingescannt habe, und dann gebe ich den Scanner frei und dann fordere ich erst den Drucker an und druck halt und gebe ihn wieder frei, dann ist schon klar, dass es diese Probleme nicht geben kann. Der zweite Prozess bleibt unverändert und dann kommt eben genau dieses Bild raus. Ja, wenn man jetzt wieder diesen Graph einzeichnet, dann kann man halt sehen, jetzt kann es keine Ausführungsreihenfolge mehr geben, egal wie der Scheduler die Prozesse unterbricht. Ja, weil jede potenzielle Linie, die ich hier male, also alle grünen und schwarzen Linien, die hier denkbar sind, das sind immer Linien, die immer nach rechts und nach oben gehen, nie nach links. Ja, also im Prinzip es sind Funktionsverläufe von ständig steigenden, also monotone Funktionen sind es im Prinzip. Ja? Ich darf halt keine Kreise da drin haben. Dass das funktioniert so?
Nein, das funktioniert sowieso, aber dass da kein Deadlock entstehen kann, ich bin skeptisch.
Ja, also es ist ja so, dass der eine Prozess, wo ist er? Der hier?
Ja. Die untere Teil, wie dieses kleine, da wo die ein Prozess hat, die.
Hier?
Ja, hier. Und in die Höhe unter. Hier.
Das.
Ein bisschen niedriger, das, da wo kein Text steht.
Das da?
Ja, das,
ja, das ist hier, das ist damit drin. Das ist ein Rechteck.
Okay, nicht drin.
Ja, das ist der. Der Moment, wo P und Q beide A brauchen. Ja, das ist etwas, wo wir, da kann man nicht reinlaufen. Also in diese Rechtecke kann man nicht reinlaufen, weil reinlaufen in das Rechteck würde bedeuten, beide Prozesse haben das Log A in dem Fall bekommen. Das kann natürlich nicht passieren. Man kann nur von einer der Seiten gegen das Ding stoßen. Ja, hier zum Beispiel die grüne Linie, die stößt hier dagegen und dann muss sie nach oben laufen und es umrunden praktisch. Die muss das umkurven. Und das ist genau das Problem in dem anderen Graph. Wenn Sie hier reingelaufen sind, dann heißt das, egal wie es jetzt weitergeht, Sie stoßen irgendwann hier an eine der Kanten. Und um das jetzt zu umrunden, müssten Sie rückwärts gehen, ja, um diesen Block rumzukommen. Aber rückwärts gehen bedeutet dann, dass Sie, also erstmal von der Logik hier, können Sie nicht rückwärts gehen, und wenn Sie es doch könnten, dann würde das heißen, dass Sie eine der Sperren wieder aufgeben, ja, wo wir gesagt haben, das geht nicht. Ja.
Ja. Eine Frage, wie ihr das jetzt, also Sie sagen ja, wenn das eine Zeichnung zurückgeht, eine Folie, machen denn diese Kurve, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Warum bleibt, geht ihr da nicht in das Kasten rein, sondern geht daran vorbei? Ist das von mir so gewollt, oder habe ich das so manuell gezeigt, oder kann ich den Prozess?
Meinen Sie die grünen oder die roten Kurven? Die grünen. Also, das ist so. Die Kurve gibt immer an, wie weit Sie im Programm gekommen sind. Ja? Und während ich der Kurve folge, geht praktisch die Zeit weiter, in Sekunden irgendwie auf der Kurve hier. So, und wenn ich jetzt mal die annehme, dann, wenn ich hier hochgehe, dann heißt das hier an der Stelle, habe ich praktisch meine, wo bin ich? An der Stelle habe ich versucht, im zweiten Prozess auch das Log zu kriegen. Im ersten habe ich es ja schon, weil ich habe hier diese Linie habe ich überschritten. Ja, hier habe ich Block B gesagt. So. Und das hat erstmal hier nichts geändert. So, jetzt geht es hier weiter. Und an dieser Stelle hier, dass es nach oben gelaufen ist, heißt ja, der Prozess Q hat sich ein bisschen weiter bewegt, durch seine Befehle durch. Ja. Und an der Stelle sagt der Prozess Q auch Log Q. Das ist auch Log B. Das ist auch hier abgetragen. Ja. Das heißt, ich bin jetzt in einer Situation, wo beide Prozesse Log B gesagt haben. Der erste Prozess, der hat das Ding ja gekriegt, deswegen arbeitet er auch weiter. Der zweite Prozess kann das Log aber nicht kriegen, solange der erste das hat. Deswegen ist es nicht möglich, dass die Kurve hier durch das Rechteck durchgeht. Okay. Weil der Prozess angehalten ist. Der macht gar nichts mehr, solange bis das Lock mit Unlock freigegeben wird. Ja? Das heißt, an dieser Stelle könnte der grüne Pfeil jetzt nach oben abknicken. Macht er auch irgendwann.
Das, ist also, das gehört auf jeden Fall zu Q, dann, dieser Pfeil, nicht zu P. Ich habe jetzt gemeint,
der Pfeil gehört zu P und Q. Bewegungen nach rechts heißen bei jedem Pfeil, dass der Prozess P vorankommt, und Bewegungen nach oben heißen, dass der Prozess Q vorankommt.
Der P zieht nach rechts und der Q zieht nach oben.
Ja.
Okay. Und kann es aber nicht, weil geblockt ist in der Mitte.
Ja. Und die tatsächliche Zeit, also die Systemzeit, die ist nicht auf einer der Achsen abgetragen, sondern die verfolgen sie praktisch, während sie auf der Kurve laufen.
Das heißt, beim ersten Pfeil zieht sofort der Q nach oben, ja, und dann fängt irgendwann der P zum Ziehen an.
Genau.
Das ist Fortschreiten der Prozesse, und es ist eben nicht möglich, in eins von diesen Kästchen, die hier markiert sind, mit P und Q brauchen B oder P und Q brauchen A, in diese Kästchen können Sie nicht reinkommen. Okay. Und das Problem ist, wenn Sie hier in diesen roten Bereich reinlaufen, dann haben Sie keine Chance mehr. Dann laufen Sie zwangsläufig entweder von rechts gegen die Wand oder von unten gegen die Wand, und an der Stelle ist dann Schluss.
Das ist wie ein Warnen. Das Warnen soll man jetzt angucken.
Ja. Nee, okay, also, ja. Deswegen, also diese Bildchen, die kann man verwenden, um praktisch die Logik, die in einzelnen Programmen ist, sich klar zu machen. Es funktioniert leider nur, wenn Sie nur zwei Prozesse haben mit den verschiedenen Ressourcen, weil ansonsten müssten Sie einen Würfel irgendwie zeichnen, was dreidimensional ist. Ja. Okay, und ich sage nur noch kurz, die alternative Problembehebung wäre das, was hier steht. Wenn Sie beide Prozesse zwingen, die Ressourcen in der gleichen Reihenfolge anzufordern, dann hätten Sie das Problem auch behoben. Ja, weil dann kann nur einer von beiden die erste Ressource kriegen, und der andere ist in dem Moment schon ausgeschaltet, und dann kann der gewonnen hat sozusagen, der kann natürlich auf jeden Fall dann die zweite Ressource anfordern, seine Arbeit tun, beides zurückgeben, und dann kriegt der andere Prozess auch beide Ressourcen in der richtigen Reihenfolge. Also die Deadlock-Situation in diesem Mini-Beispiel ist nur dadurch entstanden, dass die Ressourcen in falscher Reihenfolge, also in umgekehrter Reihenfolge angefordert werden. Und das werden wir auch sehen später als einen zentralen Lösungsansatz, wenn man versucht, Deadlocks zu vermeiden, dass man sagt, man nummeriert die Ressourcen, die es im ganzen System irgendwie gibt, und zwingt alle Prozesse, Ressourcen immer in einer einheitlichen Reihenfolge anzufordern. Dann, das werden wir sehen, das werden wir sogar beweisen, dann ist das System deadlockfrei. Ja, garantiert. Gut, an der Stelle würde ich sagen, ist es gut für heute.